Deutschlandfunk Kultur Interview.
Am Montagmorgen, diesem Morgen nach den Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen, nach Wahlen, bei denen in beiden Bundesländern die AfD enorme Zugewinne verbuchen konnte. Sie ist in keinem der beiden Länder stärkste Partei geworden, aber in beiden zweitstärkste. In Sachsen zum Beispiel haben mehr als 3/4 der Wahlberechtigten, die ihre Stimme abgegeben haben. Und das waren ja viele. Es gab ja eine relativ hohe Wahlbeteiligung. Mehr als 1/4. Nämlich 27,5% haben die AfD gewählt. Politisch ist relativ klar, was das bedeutet. Sie wird dort in Sachsen wie auch in Brandenburg die stärkste Oppositionsfraktion bilden, denn mit in die Regierung holen will sie keiner. Aber was bedeutet dieser Erfolg für die außerparlamentarische Rechte? Das wollen wir jetzt mit Matthias Quent erörtern. Er ist Soziologe, Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und Autor des Buches Deutschland rechts außen, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können. Schönen guten Morgen, Herr Quent.
Guten Morgen.
Um bei dem Titel Ihres Buches mal einfach zu bleiben, nach diesem Wahlergebnis, gerade auch Sachsen, mehr als 1/4, kann man denn das noch irgendwie stoppen?
Das kann man selbstverständlich stoppen. Es gibt fast 3/4 der Bevölkerung, die nicht rechtsaußen gewählt haben. Aber es ist ein großer Kraftakt jetzt notwendig, um diese Polarisierung, diese Radikalisierung in diesem Milieu auch zu stoppen, dem was zu entgegnen. Und ich denke tatsächlich, dass da auch neue Ansätze, neue Wege gesucht werden müssen, gegangen werden müssen, weil so in diesem Wachstum für das Rechtsaußenlager kann es nicht weitergehen. Dann sind wir jetzt vielleicht noch mal um eine große demokratische Krise herumgekommen, aber spätestens 2021 in Sachsen-Anhalt oder eben bei den nächsten Landtagswahlen in Ostdeutschland stellt sich die Frage noch mal in einer verschärften Form.
Welche Auswirkungen hat denn dieses Wahlergebnis in diesen beiden Bundesländern jetzt auf die außerparlamentarische rechte Szene dort und auch anderswo?
Also zunächst feiert die außerparlamentarische radikale rechte Szene dieses Ergebnis natürlich. Es ist eine Bestätigung. Es ist auch eine Bestätigung von dem, was sie als metapolitischer Strategie verstehen. Das bedeutet, dass es politische Akteure gibt, wie etwa das rechtsradikale Netzwerk 1%, die nicht mit dem Zeichen der AfD, nicht unter der Bezeichnung AfD, aber für die AfD faktisch Wahlkampf gemacht haben, sich daran beteiligt haben, das Vertrauen in die Demokratie und in den Wahlprozess zu untergraben. Und es ist auch zu beobachten, dass sich Gewaltgruppen immer auf solche parlamentarische Erfolge auch beziehen, dadurch legitimiert fühlen, denken, wir sind die Vollstrecker des Volkes. Das sehen wir nicht nur in Ostdeutschland, auch in Großbritannien, in den USA war zu sehen, nach den Rückschlägen durch den Brexit oder durch die Wahl von Donald Trump, hat sich die Zahl der Fälle von Hasskriminalität gegen Minderheiten vervielfacht.
Beide Spitzenkandidaten bei diesen Landtagswahlen, beide AfD-Spitzenkandidaten, Kalbitz in Brandenburg und Urban in Sachsen, gehören dem sogenannten Flügel der AfD an, also dem besonders rechtsnationalen Teil dieser Partei. Wie eng sind denn eigentlich die Verbindungen zwischen der politischen Partei AfD in diesen beiden Bundesländern und der rechten Szene?
Der Flügel ist im Grunde ein Scharnier in die radikale Rechte, auch auf den Straßen. Höcke und Kalbitz stehen dem sogenannten Institut für Staatspolitik, Götz Kubitschek, und damit der identitären Bewegung der sogenannten Neuen Rechten sehr nah. Das ist ihr intellektueller Spiritus Rectus, wenn man das so sagen will. Sie stellen sich selber in die Tradition dieser Denkrichtung. Und das ist die Denkrichtung, der eben auch die identitäre Bewegung zuzurechnen ist, die vom Verfassungsgericht als rechtsextremistisch überwacht wird und eingeordnet wird. Und der Flügel ist im Grunde der parlamentarische Arm der radikalen Rechten auf den Straßen.
56% der Wähler in Brandenburg, die Zahl habe ich noch im Kopf, aller Wähler, nicht nur der AfD-Wähler, stimmten bei einer Umfrage am Wahltag der Aussage zu, die AfD redet über die Themen, über die man bei allen anderen Parteien gar nicht reden darf. Das ist nun Quatsch. Es hat noch nie ein AfD-Politiker irgendwas öffentlich gesagt, woraufhin er dann irgendwie verhaftet wurde, weil er es gesagt hat. Also man darf schon über alles reden, solange es sich auf dem Grundgesetz fasst. Aber die Leute glauben das. Wie kriegt man sie davon hinweg?
Naja, davon kriegt man sie vielleicht auch gar nicht weg. Also das ist ja eine ganz spezifische, selektive Wahrnehmung der Wirklichkeit, die besagt, dass wenn meine Meinung nicht bestätigt wird, dann ist sie im Grunde nicht sagbar. Wenn ich also beispielsweise rassistische Thesen verbreite, so wie das auch im Wahlprogramm der AfD steht, in Thüringen etwa, wo man sich positiv auf den Ethnopluralismus bezieht, also auf rassistische Segregation, wenn man das in den Wahlprogrammen oder auch in den Diskussionen der anderen Parteien nicht wiederfindet, dann ist das ja begründet. weil es nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das bedeutet auch diese Opferinszenierung zu sagen, wir reden darüber, oder diese heroische Erzählung, wir reden darüber, was die anderen nicht thematisieren, ist eigentlich vor allem ein Ausdruck dessen, dass die AfD eben rechts außen steht, dass sie gar kein an vielen Punkten nicht vermittelbar, nicht vereinbar ist mit demokratischen Grundwerten, mit der Verfassung. Und diese Wahrnehmung sozusagen zu durchbrechen, muss heißen, dass man erklärt, warum das so ist, dass man darstellt, dass Rechtsradikalismus eben keine normale politische Position ist, dass es dann Widerstände gibt, dass das ein großer Streitpunkt, ein großer Konfliktpunkt ist, ist ganz klar. Aber genau diese Konflikte müssen jetzt geführt werden. Sie wurden zu lange nicht geführt, es wurde zu lange unter den Teppich gekehrt, was auch empirische Untersuchungen an rechtsradikalem Potenzial in der Bevölkerung immer gemessen haben. Bis zu 25% sagen die Studien ja über viele Jahre hinweg in Ostdeutschland. Und dann muss man auch diese Argumentationsmuster aufbrechen.
Aber was heißt das konkret? Ist es zum Beispiel sinnvoll? Viele sagen ja, die CDU in Sachsen hat auch deshalb dann am Ende doch noch gewonnen und liegt eben vor der AfD, weil sie selbst relativ weit rechts von der Mitte ist im Vergleich zu anderen Landesverbänden oder auch der Bundes-CDU. Ist das der richtige Weg zu sagen, wir greifen die Themen der AfD auf und versuchen das auf rechtsstaatliche Art und Weise so ähnlich zu machen wie die?
Also gerade der Vergleich zwischen Brandenburg und Sachsen zeigt, dass das genau der falsche Weg ist. In Brandenburg steht die Landesregierung in den letzten Jahren weiter links. Dort ist die Diskussion eine ganz andere. Es gibt einen breiten Konsens gegen Rechtsradikalismus schon seit vielen Jahren, den sogenannten Brandenburger Weg. Die AfD ist dort schwächer. In Sachsen, wo die CDU sich lange schwer getan hat, sich von der AfD abzugrenzen, wo die politische Kultur auch deutlich rechter steht, wenn man das so sagen will, ist die AfD stärker. Kretschmann hat erst in den letzten Monaten im Grunde den Bogen geschlagen, hat sich von der AfD auch klar abgegrenzt, distanziert. Und dann hat man in den Prognosen gesehen, dann war die CDU wieder vor der AfD in den Prognosen. Genau andersrum wird ein Schuh daraus. Dort, wo rechtskonservative, demokratische Positionen bestimmtes Anspruchsdenken aufrechterhalten haben, ist Rechtsradikale besonders einfach, die Kränkungen von diesen Ansprüchen in Zeiten der Globalisierung zu mobilisieren. Das bedeutet, es braucht auch in Sachsen noch stärker diesen Kurs der Abgrenzung, den mittlerweile auch die CSU in Bayern beispielsweise aus ihren Erfahrungen fährt. Und dann ist es eher möglich, dieses Problem zumindest einzuhegen, als wenn man jetzt sagt, wir öffnen uns jetzt gegenüber der rechten Flanke, weil damit legitimiert man sie.
Aber wenn man bei einer Partei, die über ein Viertel der Stimmen bekommen hat in Sachsen oder ein knappes Viertel in Brandenburg, wenn man, und das ist ja in beiden Ländern der Fall, wenn man sagt, wir reden überhaupt nicht mit denen, es gibt keine Koalitionsgespräche, es gibt nicht mal den Versuch, gemeinsame Positionen zu finden, macht man sie damit nicht auch stärker? Das ist ja das ewige Lied der AfD. Wir werden ausgegrenzt, man will uns nicht.
Naja, das ist ja eine Täter-Opfer-Umkehr. Die AfD stellt sich mit ihrer Programmatik außerhalb des demokratischen Konsensraumes. Sie stellt sich außerhalb des demokratischen Spektrums und sagt dann, aber ihr stellt uns außerhalb des Spektrums. Das ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Die AfD greift Minderheiten an. Sie greift das Prinzip der Unantastbarkeit der Menschenwürde an. Auch hier muss man die Argumentationslogik entschlüsseln und entlarven und darauf hinweisen, nein, liebe Freunde, ihr stellt euch selber in die rechte Ecke, wenn ihr diese Partei unterstützt, wenn ihr da mitmacht. Das ist nicht der politische, demokratische Diskurs, sondern der demokratische Diskurs muss ein Stück weit auch geschützt werden vor Vergiftung. Wir haben das gestern im Fernsehen gesehen, Herr Gauland und Herr Meuthen, die hemmungslos lügen. Es gäbe keine völkischen Positionen, es gäbe keine rechten Positionen. Die Moderatoren haben das kaum eingefangen, haben dem nicht inhaltlich entgegnet. Das ist tatsächlich ein Problem, dass diese Leute schlicht und einfach lügen.
Matthias Quent, Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und Autor des im Piper Verlag erschienenen Buches Deutschland rechts außen über die Wirkung der Wahlerfolge der AfD in Brandenburg und in Sachsen auf die außerparlamentarische rechte Szene. Herr Quent, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.